Ja, also vielen Dank. Ich hoffe, dass Sie mich jetzt so verstehen, wenn ich so rede. Ja. Also ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen in Stuttgart einmal über dieses Thema sprechen kann. Aber bevor ich Ihnen jetzt etwas über dieses Buch, über seinen Inhalt erzähle, möchte ich kurz zunächst wenigstens so ein paar Worte darüber verlieren, wie dieser Band überhaupt entstanden ist. Denn eine erste Frage, die man mir immer wieder stellt, lautet: Wie kommt ein Arzt, ein Mediziner dazu, ein solches Buch, also eine Anthologie, herauszugeben? Erwarten würde man das eher von einem Geisteswissenschaftler, vielleicht auch von einem Lehrer, aber eben doch nicht von einem Naturwissenschaftler. Und in der Tat berührt diese Fragestellung wenigstens zu einem kleinen Teil auch mein Selbstverständnis als Arzt. Dazu kurz ein paar Worte. Natürlich bin ich in erster Linie Naturwissenschaftler. Als Internist, als Onkologe, der an einem Universitätsklinikum arbeitet, ist man naturwissenschaftlich ausgebildet. Muss man naturwissenschaftlich arbeiten. Aber ich habe mich in meiner ganzen Berufslaufbahn doch immer bemüht, dort, wo es sinnvoll erscheint, eine sogenannte ganzheitliche Sichtweise auf die Medizin beizubehalten. Und bei einer solchen Sichtweise gibt es eben eine enge Beziehung zwischen Krankheit und Gesundheit eines Patienten auf der einen Seite und seiner persönlichen Erinnerungsfähigkeit, Erinnerungsbereitschaft auf der anderen Seite. Horst Eberhard Richter, bei dem ich in Gießen Medizin studiert habe, hat uns Studenten damals immer darauf hingewiesen, dass bei einer Vielzahl von Krankheitssymptomen, egal ob die jetzt psychische oder körperliche Art sind, es eine dahinterliegende seelische Störung gibt, die man herausarbeiten kann. Und wenn eine solche Störung in einer Gesellschaft generalisiert, kollektiv auftritt, dann sprach Richter immer auch ganz gerne von einer Krankheit der Gesellschaft. Ich will das jetzt mal an einem Beispiel für unser Thema verdeutlichen. Alexander Mitscherlich, auch Arzt und Psychoanalytiker, hat nach dem Krieg zahlreiche Bücher herausgegeben und in diesen Büchern beschreibt er immer wieder Menschen mit den unterschiedlichsten Beschwerden und eben einer dahinterliegenden seelischen Störung. Einer Unfähigkeit zu trauern, so auch der Titel eines seiner Bücher. Einer Unfähigkeit, Trauerarbeit zu leisten. Einer Unfähigkeit, ganz konkret Scham, Schuld und Reue zu empfinden. Viele dieser Menschen, dieser Patienten, sind in der Nazizeit zu Tätern geworden, zu kleinen, aber einige eben auch zu großen. Das heißt, sie haben anderen großes Leid zugefügt, große Schuld auf sich geladen und waren nun eben nicht in der Lage, sich hiermit einmal adäquat auseinanderzusetzen. Und so kann man den Titel meines Buches »Wir sind, was wir erinnern« auch medizinisch lesen. Wir sind dann gesund, wenn wir uns wahrheitsgemäß erinnern. Wenn wir, wie Václav Havel mal sagte, in der Wahrheit leben. Und wir werden krank, wenn wir hier allzu sehr verdrängen und verleugnen. Also das zur Beziehung zwischen meinem Beruf als Arzt und diesem Erinnerungsbuch. Natürlich gibt es auch nicht medizinische Gründe. Einmal muss man für ein solches Projekt doch recht viel Zeit haben. Und ich habe eben das Glück, eine Teilzeitstelle zu haben. Das heißt, ich habe mir über viele Jahre mit meiner Frau Berufs- und Familienarbeit geteilt und jetzt, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, hat man eben doch etwas mehr Zeit, sich mit einem solchen, in meinen Augen eben wichtigen Thema zu beschäftigen. Ja, ich empfinde es quasi als eine moralische Verpflichtung, dass man sich gerade als Deutscher irgendwann in seinem Leben einmal etwas ausführlicher mit dieser Zeit auseinandersetzen sollte. Dann muss natürlich auch ein Interesse an Politik und Geschichte vorhanden sein. Und das habe ich von meinen Eltern mitbekommen. Also bei uns am Mittagstisch wurde doch immer wieder über philosophische, theologische, politische Themen diskutiert. Und die Zeit des Nationalsozialismus war auch damals schon nie ein Tabu gewesen. Der Holocaust wurde erstaunlicherweise in unserer Familie immer als das angesehen, als was wir ihn auch heute betrachten. Ein absoluter Zivilisationsbruch, ein Abgrund der Geschichte und für uns Deutsche eben ein moralischer Tiefpunkt in unserer Geschichte. Und immer wieder diese Fragen. Wie konnte das nur passieren, gerade in einer Kulturnation, wie es Deutschland war? Weimar und Buchenwald werden auf ewig miteinander in Verbindung stehen. Oder weiter gefragt, wie konnte eine Demokratie sich selbst zerstören? Mit solchen Fragen im Kopf habe ich dann Abitur gemacht, fing an, in Gießen Medizin zu studieren und bin relativ bald auch einmal nach Israel gefahren. 3 Wochen archäologische Ausgrabungen in der Nähe von Beersheba in einem Jugendcamp im Rahmen eines Jugendaustausches zur Völkerverständigung. Wir haben dort mit amerikanischen Jugendlichen, jungen Israelis und eben wir Deutsche zusammen gelebt, gearbeitet, diskutiert, gefeiert und auch kleine Ausflüge gemacht. Und ich hoffe eben, dass man doch wieder so ein bisschen gegenseitiges Vertrauen hat aufbauen können. Ein Ereignis ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Leider ein negatives. Es war gar nicht im Camp, es war nicht in Beersheba, sondern in Tel Aviv. Ich war dort mit meinem Freund, einem Sizilianer. Wir wollten uns die Stadt ein bisschen anschauen, sind so durch die Straßen geschlendert, ziellos. Und irgendwann bekamen wir auch mal Hunger. Wir gingen in ein Schnellimbissrestaurant am Straßeneck und das war leider übervoll. Aber der Hunger trieb uns rein und das Essen bekamen wir auch noch relativ schnell. Ich stand dann also da schon mit meinem Tablett. Mein Freund war noch in einer Warteschlange zum Bezahlen und ich bin schon mal durch die Reihen gegangen, um nach einem Sitzplatz Ausschau zu halten. Alles war besetzt. Aber nach einigem Suchen fand ich dann hinten in einer der Ecken noch 2 freie Stühle. Ich bin dorthin gegangen, eine ältere Frau saß da und ich fragte sie, ob die beiden Plätze hier noch frei seien. Vermutlich hat sie mich an meinem Akzent erkannt, denn sie fragte zurück, ob ich Deutscher sei. Ich sagte ja und sie dann, den Blick von mir wendet, nur noch ein kurzes, kaltes Nein. Irritiert fragte ich zurück, wie? Was heißt Nein? Und sie dann, Deutsche dürfen sich hier nicht hinsetzen. Also das hat mich in dem Moment doch etwas geschockt. Ich habe aber nichts gesagt, bin wieder gegangen. Mein Freund kam mir entgegen, der war schon etwas genervt. Warum setzt du dich jetzt nicht hin? Wir wollen doch was essen. Die Frau möchte nicht, dass sich hier ein Deutscher hinsetzt. Er, das gibt's doch nicht. Geh zu dieser Frau, stell sie zur Rede. Was denn das solle? Wir seien doch Jugendliche, wir seien Nachgeborene. Wir würden außerdem in einem Jugendcamp zur Völkerverständigung arbeiten. Also das, was sie hier machen würde, sei in seinen Augen umgekehrter Rassismus. Er sei außerdem Italiener, sein Vater hätte gegen die Deutschen gekämpft und dann setzte er sich einfach hin, fing an zu essen und winkte mir zu, ich solle auch kommen. Die Frau sagte nichts, stand zitternd auf und verließ den Saal. Mir war das alles absolut unangenehm. Einmal natürlich, weil ich für etwas in Haftung genommen wurde, für das ich persönlich nichts konnte. Und als Jugendlicher ist man da eben doch immer etwas empfindlicher. Aber auf der anderen Seite hat mich auch die Forscherart meines Freundes geärgert. Diese Frau hatte sicherlich ihre Gründe. Man hat ihr das angesehen, dass sie nicht neben einem Deutschen sitzen wollte. Ja, vielleicht sogar sitzen konnte. Auf jeden Fall, ich habe gemerkt, dies alles wird mich noch weiter beschäftigen. Das ist nicht abgeschlossen. Und wenn ich dann wieder zu Hause in den darauffolgenden Jahren zu diesem Thema irgendetwas Interessantes las, was mich also inhaltlich weiterbrachte, aber was eben auch sprachlich gut formuliert war, habe ich aus einer kleinen Not, dass ich kein so gutes Gedächtnis habe, eben die Tugend gemacht, dass ich mir das alles immer schön aufgeschrieben habe. Zunächst auf Zettelchen, dann in Heftchen geordnet und schließlich habe ich alles schön ordentlich in den Computer eingegeben. Und so ist über die vielen Jahre, man kann jetzt schon sagen Jahrzehnte, doch ein breites Textmaterial zusammengekommen, auf das ich nun eben zurückgreifen konnte. Aber dass sich daraus jetzt ein Buch entwickelt hat und es nicht eben bei so einer privaten Sammlung geblieben ist, wie der eine oder die andere von Ihnen ja vielleicht auch haben, das habe ich meinem Freund Peter Abeles zu verdanken. Diese Freundschaft währt jetzt nun schon 40 Jahre und ihm, dem Freund und seinem Onkel Erwin Katz, der im Alter von 10 Jahren in Auschwitz vergast wurde, ist dieses Buch auch gewidmet. Und weil die Familie für die Entstehung, ja für die ganze Ausgestaltung dieses Buches doch eine so große Bedeutung hat, möchte ich kurz auch noch ein paar Worte zur Familie sagen. Peters Eltern, der ältere Bruder und er, sind 1968 beim damaligen Einmarsch der Sowjets in die Tschechoslowakei über Ungarn, Jugoslawien nach Deutschland geflohen. Sie hatten einfach Angst vor erneuten antisemitischen Übergriffen, wie sie in der Stalinzeit in der Tschechoslowakei immer wieder vorgekommen waren. Und sie blieben dann in Deutschland eigentlich aus drei Gründen. Einmal, weil Peters Vater perfekt Deutsch konnte. Er kam ursprünglich aus dem Sudetenland, aus Teplitz, seine Muttersprache war Deutsch und die ganze Familie des Vaters ist 1938 von den Deutschen aus dem Sudetenland vertrieben worden, eben weil sie Juden waren. Sie sind dann nach Prag gezogen. Dann bekam der Vater doch relativ schnell eine Stelle als Jurist bei der Jewish Claims Konferenz in Frankfurt. Und außerdem sagte er sich, am Kraterrand eines eben erst ausgebrochenen Vulkans lebt es sich doch relativ sicher. Mit Peter habe ich dann zusammen in Gießen Medizin studiert, von 72 bis 79. Wir haben die ganze Zeit in einer Wohngemeinschaft gelebt und diese Zeit damals mit den ganzen gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen, die war also doch sehr spannend und hat uns geprägt, gemeinsam geprägt, bis zum heutigen Tag. Das Jüdischsein von Peter spielte in dieser Zeit eigentlich überhaupt keine Rolle. Er war jetzt auch kein religiöser Jude, er fühlte sich eigentlich immer als Tscheche. Heute würde ich aber rückblickend sagen, dass er damals seine jüdischen Wurzeln vielleicht doch ein bisschen verdrängt hatte. Ich erinnere mich eigentlich nur an zwei Ereignisse. Einmal kamen seine Eltern zu Besuch. Es war Sommer, wir saßen am Mittagstisch, unterhielten uns ein bisschen und da sahen wir plötzlich am Unterarm des Vaters die Auschwitz-Tätowierung. Und das hat uns in dem Moment doch wirklich sehr erschreckt. Wir wussten ja zu diesem Zeitpunkt überhaupt nichts von der ganzen Familiengeschichte. Erst später erfuhren wir, dass die ganze Familie des Vaters, 25 Personen, alle von den Deutschen ermordet worden sind. Und Peters Vater nach dem Krieg als einziger nach Prag zurückkehrte. Und bei der Mutter ganz ähnlich. Die Familie kommt ursprünglich aus der Ostslowakei, der heutigen Karpaten-Ukraine. Und die ganze Familie ist in Auschwitz vergast worden, bis auf zwei Schwestern, die mit der Mutter, also insgesamt drei Schwestern, die Auschwitz überlebt haben. Die zweite Geschichte. Es zog dann mal für kurze Zeit eine Studentin bei uns ein, aus Bayern. Also die war sehr lieb, nett, ordentlich und auch sehr sauber. Also die wusch noch regelmäßiger als wir ihre Bettwäsche und hängte sie dann immer schön ordentlich zum Trocknen bei uns im Bad auf. Und da sah Peter eben eines Tages an dieser Bettwäsche so einen eingestickten Namen. Und das war ein typisch jüdischer Name. Irgendwas mit Ruth oder Judith, Abraham, Abrahams Sohn. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, es hat ihn stutzig gemacht. Er ist zu dem Mädchen gegangen und hat sie gefragt, woher sie denn diese Bettwäsche habe. Die wusste natürlich überhaupt nicht, auf was er hinaus wollte. Ja, und das sagte er, an dieser Bettwäsche, da sei so ein eingestickter jüdischer Name, ob das nicht Bettwäsche von einer jüdischen Familie sei. Und wenn man nun eben hier in Deutschland eins und eins zusammenzählen würde, könnte es nicht sein, dass dies Bettwäsche von einer deportierten jüdischen Familie sei. und dass die Eltern oder Großeltern des Mädchens diese Bettwäsche damals als Schnäppchen quasi erworben hätten. Und das solle sie doch unbedingt einmal so schnell wie möglich herausbekommen. Es wäre für ihn nämlich ein unerträglicher Zustand, wenn er das Gefühl hätte, dass hier in der Wohngemeinschaft irgendjemand unter Bettwäsche von ermordeten Juden schlafen würde. Das Mädchen fing an zu weinen. Sie versprach auch gleich nach Hause zu fahren, tat dies auch am Wochenende, kam dann aber nicht wie sonst immer am Sonntagabend zurück, sondern erst am, ich glaube es war am Dienstagmorgen. Und zwar mit einem großen Auto, einem Bus und ihrem Bruder. Die packten alle ihre Sachen in Kisten, trugen die Kisten ins Auto. Das Mädchen zog aus. Kein Gespräch, keine Diskussion, keine Auseinandersetzung, letztlich keine Klärung. Also wir nehmen an, dass die Vermutung von Peter absolut ins Schwarze getroffen hatte. Und dieses Mädchen war nun eben nicht in der Lage, sich hiermit einmal ehrlich auseinanderzusetzen. Das zu dieser Zeit. Ich bin froh, dass die Freundschaft dann nach dem Studium auch angehalten hat. In unregelmäßigen Abständen haben wir uns immer wieder gesehen. Peter ist Arzt in Gießen, ich in Marburg. Und so kann ich sagen, dass in den letzten Jahren er sich doch etwas mehr zu seinen jüdischen Wurzeln bekennt. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Vielleicht am Alter, ist jetzt auch über 60. Vielleicht daran, dass die Eltern beide tot sind. Der Bruder ist kürzlich verstorben. Er selbst ist nicht verheiratet, hat keine Kinder, sodass für bestimmte Fragen, die jetzt doch bei ihm immer wieder hochkommen, ich zunehmend ein wichtiger Gesprächspartner geworden bin. Ich war mit ihm auch in Prag gewesen, habe sein Elternhaus gesehen, die Gegend, in der er aufgewachsen ist. Ja, und wenn hier in unserer näheren Umgebung, in Marburg, Gießen, Frankfurt, interessante Vorträge, Veranstaltungen sind, so von den Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit oder von den jüdischen Gemeinden, dann gehen wir dort auch immer mal ganz gerne gemeinsam hin. Und so kann ich für mich persönlich feststellen, dass durch all diese neuen Erfahrungen sich mein Wissen um den Holocaust verändert hat. Es ist jetzt nicht mehr nur so ein abstraktes, angelesenes Schulwissen, sondern eben auch eine Form der persönlichen Erinnerung, des persönlichen Gedenkens, gerade an die Familie von Peter. Und so hoffe ich eben, dass das Buch, was sich aus all dem nun entwickelt hat, dies auch widerspiegelt, dass Erinnern immer diese beiden Aspekte beinhalten muss. Einmal ein Gedenken an die Millionen Opfer der Shoah. Und das hat Mannes Sperber mal sehr schön ausgedrückt. Erinnern ist eine besondere Form der Liebe. Eine Liebe zu denen, die ihr Unglück stimmlos gemacht hat. Aber auf der anderen Seite muss Erinnern natürlich auch immer ein Wissen bereitstellen. Aber wie gesagt, kein so abstraktes, kaltes, theoretisches, emotionsloses Wissen, sondern ein Wissen, was man, so ähnlich hat es Elie Wiesel mal ausgedrückt, was man in moralische Kategorien fassen kann. Das heißt, es muss sich aus diesem Wissen ein verantwortungsbewusstes Handeln für heute ergeben. Und dies bedeutet für mich als erster Schritt ein Lernen aus der Geschichte. Und was ich damit meine, hat Moshe Zuckermann auch mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Wo lässt sich das Sensorium für neue Gefahren gewinnen, wenn nicht in der Erinnerung? Und dieses Sensorium brauchen wir. Die neuen Gefahren erscheinen überall am Horizont. Wir finden in Deutschland, besonders im Osten, das belegen alle wissenschaftlichen Untersuchungen, eine Zunahme des Rechtsextremismus. Das heißt, eine Zunahme der Ausländerfeindlichkeit, eine Zunahme des Antisemitismus, eine Zunahme der Muslimfeindlichkeit. Und was eben auch so erschreckend ist, inmitten der Gesellschaft eine Zunahme des sogenannten leichten Alltagsrassismus. Und die Ereignisse in Berlin-Hellersdorf vor anderthalb Jahren, in Schneeberg im Erzgebirge vor einem Jahr und jetzt auch kürzlich bei uns in der Nähe von Marburg in Woratal, ein Asylantenheim wurde angegriffen. Diese Ereignisse belegen diese Untersuchungsergebnisse auch erschreckend deutlich. Das zur Entstehung dieses Buches und nun zu seinem Inhalt. Das Buch ist, wie gesagt, eine Anthologie, also eine Text- und Zitatensammlung. Und so werden Sie in den folgenden Ausführungen auch immer wieder einzelne Zitate aus dem Buch wiederfinden, quasi als eine in den Vortrag integrierte kleine Lesung. Sie wollen das Buch ja schließlich auch kennenlernen. Das Buch ist in einzelne Kapitel unterteilt, wie jedes Buch. Und im Zentrum der Kapitel stehen eigentlich drei Fragen. Man kann auch sagen, drei Kernfragen. Erstens, was ist damals passiert? Zweitens, wie konnte das damals nur passieren? Und drittens, was können wir tun, dass sich so etwas nicht noch einmal wiederholt? Und umrahmt werden diese Kapitel von zwei Geschichten. Yehuda Bauer, der frühere Leiter von Yad Vashem, kommt übrigens auch aus Teplitz, aus der gleichen Straße wie Peters Vater. Die beiden kannten sich, sind zusammen zur Schule gegangen. Dieser Yehuda Bauer hat einmal gesagt, erzähle nie etwas über Geschichte, ohne selbst eine Geschichte zu erzählen. Und am Anfang wird eben die Geschichte des kleinen, jungen Erwin Katz erzählt. Das ist der jüngere Bruder von Peters Mutter und wir erfahren hier auch etwas über die mütterliche Seite der Familie. Wir werden diese Geschichte gleich hören. Und am Schluss des Buches wird eine Geschichte aus dem Leben von Peters Vater erzählt. Im Nachlass des 2004 verstorbenen Vaters fand Peter nämlich einen alten, vergilbten Brief. Adressiert an den Vater, geschrieben unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg von einem gewissen Hans Bender. Hans Bender und Peters Vater waren gemeinsam in Auschwitz gewesen und mussten kurz vor der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee noch einen der sogenannten Todesmärsche mitmachen. Die beiden von Auschwitz nach Mauthausen, das liegt in Österreich, und bei diesem Todesmarsch, der schrecklich war, sind unzählige Menschen gestorben, erfroren, verhungert oder sie blieben vor Erschöpfung am Wegrand liegen und wurden dann von den begleitenden SS-Mannschaften einfach erschossen. Die beiden Freunde haben überlebt. Einmal natürlich, weil sie jung waren, 18, 19 Jahre. Aber auf der anderen Seite auch, weil sie sich gegenseitig immer gestützt und geholfen haben. Und in Dankbarkeit hat dann dieser Hans Bender, Peters Vater, diesen Brief geschrieben. Inhaltlich geht es da um die Erlebnisse, Ereignisse bei diesem Todesmarsch. Und dieser Brief ist nun erstmals für dieses Buch professionell ins Deutsche übersetzt worden. Und dann neben anderen wichtigen Informationen aus dem Leben von Peters Vater in diesem Buch abgedruckt. So, und nun zur Geschichte des kleinen jungen Erwin Katz. Die Geschichte des jungen Erwin Katz. Der gefährlichste Feind, ich beginne jetzt noch mit einem kleinen Zitat, der gefährlichste Feind des Gedächtnisses ist die Abstraktion. In diesem Sinne gilt es weniger in anonymer und staatspolitisch aseptischer Weise der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken, sondern wir sollten beispielsweise wieder lernen, Geschichten zu erzählen. Die Geschichte dieses Vaters Schlomo Wiese, dieser Mutter Lena Donat, dieses Mädchens Eva Heimann, oder dieses jungen Erwin Katz. Der Holocaust ist nicht 6 Millionen, sondern einer und einer und einer und einer. Es sind schon viele Jahre vergangen, seit ich einmal mit meinem alten Freund aus WG und Studienzeiten, Peter Abeles, den jüdischen Friedhof in Frankfurt besuchte. Dort auf dem Grabstein seiner erst kürzlich verstorbenen Mutter, Hilde Abeles, geborene Katz, standen, damals für mich etwas verwirrend, nicht nur ihr Name, sondern auch die Namen ihrer Eltern, Samuel und Gisela Katz, und ihres jüngeren Bruders Erwin. Versehen mit einer zusätzlichen kleinen Inschrift. In Erinnerung an die, die kein Grab haben. Wer war dieser kleine junge Erwin, der 1944 im Alter von 10 Jahren in Auschwitz starb? Peter versprach mir, seine inzwischen 84-jährige alte Tante Jolana, die älteste Schwester von Onkel Erwin, etwas genauer zu befragen. Und sie erzählte von ihrem kleinen Bruder.
Ich kann das auch nicht mitkommen. Sie hat eine laute Stimme. Na gut. Okay, dann stolpert er. Also, die Tante Jolana erzählt dem Peter. Unsere Familie wohnte in Huklive, einem kleinen Straßendörfchen inmitten der waldreichen Karpaten-Ukraine. Diese Gegend lag im östlichsten Zipfel der nach dem Ersten Weltkrieg gegründeten Tschechoslowakei. Wir in unserem kleinen Dorf sprachen aber Rusinisch, Ukrainisch oder eben Jiddisch. Die Eltern besaßen damals einen kleinen, an der Straße gelegenen Bauernhof. Das Wohnhaus unseres Hofes bestand aus einem Doppelhaus. In der anderen Hälfte des Hauses wohnte der Bruder meines Vaters. Mit diesem Onkel und seiner Familie verstanden wir uns sehr gut. An Vieh hatten wir 2 Pferde, 6 Kühe, Hühner, Schafe und einen Hund. Zusätzlich gehörten uns einige Äcker und Wiesen, wo für den Eigenbedarf Getreide, Kartoffeln und Viehfutter angebaut wurde. In den langen Wintermonaten, wenn es auf den Feldern nichts zu tun gab, zog Vater oft mit seinen Pferden und einigen Männern aus der Nachbarschaft zum Holzschlagen in die umliegenden Wälder oder aber er verdingte sich für ein paar Wochen in einem der zahlreichen Sägewerke. Als Erwin am 12. Dezember 1933 in diese ärmliche, aber doch Geborgenheit vermittelnde Welt hineingeboren wurde, war das ein großes Fest für die ganze Familie. Vater, der zufällig am gleichen Tag Geburtstag hatte, bekam nun endlich den ersehnten Stammhalter. Nicht, dass er uns 3 ältere Schwestern, Jolana, Hilda und Rela, weniger mochte. Die Eltern liebten uns natürlich über alles. Aber Erwin war eben ein Junge und er war Vaters ganzer Stolz. Ja, was soll ich über unseren Bruder, den kleinen blonden Wirbelwind, mit seinen wachen blauen Augen erzählen? Er war lebhaft, aufgeweckt und in meiner Erinnerung eigentlich immer fröhlich. Und er mochte seine 3 großen Schwestern wirklich sehr. Wenn um die Mittagszeit der Unterricht in unserer Einklassendorfschule, die von einem netten tschechischen Lehrer aus Prag geleitet wurde, zu Ende ging, stand Klein Erwin oft schon einige Zeit in der Wohnstube am Fenster und beobachtete gespannt die Dorfstraße. Sobald er uns Schwestern dann erblickte, lief er uns eilig entgegen und erzählte wild gestikulierend, was er am Morgen Aufregendes erlebt hatte. Für mich gab es keine schönere Begrüßung nach einem langen Schulvormittag. Noch heute sehe ich sein kleines, vor Freude strahlendes Gesichtchen mit den großen Augen vor mir. Erwin hatte viele Spielkameraden im Dorf. Besonders gerne jedoch war er mit seinen Vettern und Cousinen vom Nachbarhaus zusammen, den Kindern meines Onkels. Stundenlang konnten sie, die Zeit völlig vergessend, im Dorf und in der nahen Umgebung herumstromern. Einmal, so erinnere ich mich, war große Aufregung in unserer Straße. Bei einem ihrer wilden Kinderspiele auf der Wiese hinter dem Haus fiel Erwin in die dortige Jauchegrube und wäre fast ertrunken, hätten ihn nicht die älteren Kameraden rechtzeitig aus der stinkenden Gülle herausgezogen. Naja, mit 6 Jahren kam dann auch dein Onkel in die Dorfschule. Wir Schwestern besuchten damals schon das Gymnasium in der 60 Kilometer von Hoklive entfernten Bezirkshauptstadt Mukatschewo. Hier wohnten wir zur Miete bei Verwandten und sahen Erwin und die Eltern nur noch am Wochenende und in den Ferien. Erwin muss ein recht guter Schüler gewesen sein. Unsere Mutter erzählte uns öfters, wenn wir nach Hause kamen, dass der Junge in der Woche wieder mal besonders freudig aus der Schule gekommen war und voller Stolz ein großes Hühnerei auf den Küchentisch gelegt hatte. Ein Geschenk seiner Mitschüler, weil er ihnen erneut bei den Hausaufgaben geholfen hatte. Von den großen bedrohlichen politischen Ereignissen bekamen wir Kinder kaum etwas mit. Nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde unser Gebiet erneut ungarisch und wir mussten daher im Gymnasium in Mukatschewo eine uns völlig fremde Sprache erlernen. Erst ziemlich spät, im März 1944, wurden wir Juden dann gezwungen, den Stern zu tragen. Wie Erwin sich dabei gefühlt hat, weiß ich gar nicht. Für uns Ältere war diese Stigmatisierung durch den Stern sehr demütigend und auch erschreckend, denn richtige Judenfeindlichkeit hat es in unserer Gegend eigentlich nie gegeben. Und dann ging alles plötzlich furchtbar schnell. Am Morgen des 18. April 1944 kamen sie, eine brutale Horde ungarischer Polizisten, bewaffnet mit Schlagstöcken und Maschinengewehren. Den Juden des Dorfes wurde nur noch eine halbe Stunde Zeit gewährt, das Nötigste zusammenzupacken. Für uns Kinder und Jugendliche war dies ein heftiger Schock. Wir hätten so etwas Schlimmes niemals erwartet. Dein Großvater jedoch musste die ganze Entwicklung geahnt haben. Denn als ich nach dem Krieg unser Dorf noch einmal besuchte, in der leider vergeblichen Hoffnung, noch irgendwelche Verwandte zu finden, kam mir plötzlich ein ehemaliger Nachbar, ein alter, rosinischer Freund meines Vaters entgegen. Freudig, aber mit Tränen in den Augen, kniete er vor mir nieder und bat mich inständig um Verzeihung. Ich erfuhr dann, dass Vater ihn wenige Tage vor unserer Verhaftung verzweifelt gebeten hatte, doch bitte wegen der drohenden Gefahr für uns Juden den kleinen Erwin bei sich aufzunehmen und zu verstecken. Er, der Freund und Nachbar, habe ihm diese Hilfe damals verweigert. Dafür schäme er sich heute sehr. Ja, also nach hektischem Packen wurden wir Juden dann an diesem 18. April zunächst auf der Dorfstraße zusammengetrieben. Als die Polizisten auch noch unser Vieh aus den Ställen holten, ahnte ich, dass dies ein endgültiger Abschied sein würde. Mit den Tieren zusammen traten wir dann den Weg zum 7 Kilometer entfernten Güterbahnhof nach Wolowetsch an. Erwin war bei diesem Marsch sehr still. Sichtlich eingeschüchtert, auf dem Rücken einen kleinen Rucksack tragend, lief er den ganzen Weg ängstlich an der Hand der Mutter. Von Wolowetsch aus ging es anschließend mit dem Zug in das jüdische Ghetto von Mukatschewo. Dort blieben wir 4 Wochen. Am Abend des 18. Mai 1944 wurden schließlich alle Juden des Ghettos nach Auschwitz deportiert. Auf engstem Raum, in alten Viehwaggons eingezwängt, ergriff uns ein Gefühl der Ausweglosigkeit. Eine nicht fassbare, dumpfe Angst stieg in uns auf. Wohin würde diese Reise wirklich gehen? Was würde uns dort erwarten? Mich ließ der düstere Gedanke nicht los, dass es für uns alle kein Zurück mehr geben könnte. Wir Schwestern rückten ganz eng zusammen und fingen irgendwann an zu singen, wohl um diese schrecklichen Gedanken zu verscheuchen. Und so erklangen an diesem traurigen Ort all die vielen schönen Lieder aus der Kindheit, gesungen in den unterschiedlichsten Sprachen unserer Heimat. Erwin blieb die ganze Zeit schweigend neben der Mutter sitzen. Zu Hause, wenn wir uns in den warmen Sommernächten auf der Steintreppe vor dem Hof die Zeit mit Liedersingen vertrieben hatten, wollte er immer so gerne mitkrähen. Doch hier musste er unsere Stimmung wohl gespürt haben, unsere eigentliche Stimmung. Denn nach einer Weile fing er plötzlich laut an zu weinen und bat uns, dass wir mit dem Singen aufhören sollten. Die Lieder würden ihn so traurig machen und er bekäme noch größere Angst. Noch lange nach unserem Verstummen hörten wir Erwin im Schoß der Mutter leise vor sich hin wimmern, bis er endlich tief in der Nacht vor Erschöpfung einschlief. Diese Zugfahrt nach Auschwitz war das fürchterlichste, was man sich vorstellen kann. Wie Vieh aufs Engste zusammengepfercht, hockten wir dort ohne Brot und Wasser auf dem kahlen Holzboden. Tagsüber kam nur wenig Licht durch die schmalen Ritzen des Bretterverschlages unseres Wagens. Als Toilettenersatz stand in der Ecke des Wagens ein alter Blecheimer. Dieser Zustand war für uns Schwestern so beschämend und erniedrigend. Nach 2 Tagen und 2 Nächten ununterbrochenen Eingeschlossenseins erreichten wir dann spät abends am 20. Mai 1944 Auschwitz. Die Lokomotive pfiff 2-mal kurz vor dem Bahnhof als Zeichen für die SS-Lagerschergen, dass Arbeit auf sie zukam. Wir wurden aus unseren Waggons herausgetrieben und mussten uns alle in einer Schlange aufstellen. Sich gegenseitig an den Händen anzufassen, war uns strengstens verboten. Ein beißender, uns damals noch unbekannter Geruch lag in der Luft. Auf der Rampe wartete schon, den Namen erfuhr ich später, Dr. Mengele. Bei der Selektion trennte er uns 2 große Schwestern von dem Rest der Familie. Ich gab Erwin daraufhin noch schnell das letzte kleine Stück meines Brotes, musste dann aber wieder weitergehen. Wir standen schon im Rücken von Mengele und ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil wir 3 Schwestern bisher immer alles gemeinsam durchgestanden hatten. Einem plötzlichen Impuls folgend zog ich unbemerkt von allen Wachsoldaten noch schnell Rela, die jüngste Schwester, auf unsere Seite. Erwin und die Eltern sahen wir nie wieder. In den nächsten Wochen wurden wir Schwestern in ein Sonderkommando zur Sortierung der Wäsche eingeteilt. Unsere Aufgabe bestand darin, die riesigen Berge von Kleidungsstücken all der ermordeten Menschen zu sichten, zu ordnen und die noch verwendbaren auszusortieren. Insbesondere mussten wir von den vielen Jacken und Mänteln die Judensterne entfernen. Eines Tages nun sah deine Mutter Hilda in einem dieser zahlreichen Wäschehaufen zufällig das kleine Hemdchen von Erwin. Sie erkannte es sofort an einem nicht sehr großen, aber auffälligen gestickten Muster. Da wurde uns zur schrecklichen Gewissheit, dass auch unser Bruder nicht mehr lebte. Insgeheim hatten wir die ganze Zeit gehofft, dass die Deutschen ihn vielleicht verschont hätten, weil sein Haar doch so auffallend hell war und er hatte blaue Augen. Später erfuhren wir von älteren KZ-Mithäftlingen, dass Erwin und die Eltern noch in der Ankunftsnacht vergast worden waren.
Inzwischen sind viele Jahre vergangen. Es gibt kaum noch Nachkommen der Familie Katz, die sich an das traurige Schicksal des kleinen Erwin und seiner Eltern erinnern könnten. Auch das Grab mit der oben erwähnten Inschrift existiert so nicht mehr. Auf diesen Sachverhalt hin angesprochen, meinte mein Freund Peter: Meine Tante hat mir diese Geschichte erzählt und ich erzähle sie dir weiter. Damit bin ich unversehens ein Glied in der Kette des Erinnerns geworden und ich habe die Geschichte von Erwin meinen Kindern und Freunden weitererzählt. Und nun wissen auch sie davon. Und jetzt kommt nochmal ein Zitat von Ginzel, Günther Ginzel. So entreißen wir gemeinsam die Namenlosen der Anonymität, hemmen die Gefahr, dass sich, etwas pathetisch ausgedrückt, über sie der Mantel der Geschichte und des Vergessens senkt. Diese Form jüdischen Gedenkens provoziert eine in die Zukunft gerichtete Aufgabe. So hat die Erinnerung für den sich Erinnernden auch etwas Tröstliches. Ja, 70 Jahre sind seit diesen Ereignissen vergangen. Und Hannah Arendt schreibt dazu: Das Höchste, was man erreichen kann, ist zu wissen und auszuhalten, dass es so und nicht anders gewesen ist. Und dann zu sehen, was sich daraus für heute ergibt. Und das wollen wir jetzt tun. Denn mit dem nun folgenden Kapitel sind wir voll und ganz im Hier und Jetzt, im Heute angekommen. Nämlich mit der Frage, warum heute überhaupt noch erinnern? Diese Frage hat ja auch Martin Walser in seiner berühmt-berüchtigten Rede in der Paulskirche gestellt und dann auf so beschämende Weise beantwortet. Also ich für meine Generation kann, denke ich, doch sagen, dass wir uns wenigstens bemüht haben, uns wahrheitsgemäß mit dieser, ich nenne es immer, Erblast auseinanderzusetzen. Aber wir sind nun mal schon die Großelterngeneration. Und die Frage heute lautet, wie gehen unsere Kinder und bald eben auch unsere Enkelkinder mit ihrer persönlichen Unschuld um? Wie bequem ist der Abstand von 2, 3, ja 4 Generationen? Können unsere Kinder irgendwann einmal so à la Martin Walser sagen: Ach, ich möchte das alles nicht mehr so genau wissen. Lass das doch ruhen. Das belastet mich immer so. Und gerade wenn diese Moralkeule dann auch immer noch mitschwingt, kann denn nicht irgendwann einmal Schluss sein? Dazu 3 Antworten, 3 Zitate aus dem Buch. Thomas Mann hat einmal gesagt, beziehungsweise er hat rhetorisch gefragt: Darf man nicht wissen wollen? Und hat diese Frage gerade in Bezug auf den Holocaust mit einem kategorischen Nein beantwortet. Dan Diener, israelischer Politologe, lebt zurzeit in Deutschland, hat es so ausgedrückt: Der Holocaust ist die ungeschriebene Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Und Albert Friedländer, verstorbener Oberrabbi aus London, gebürtiger Österreicher, Wiener, hat es ganz einfach gesagt: Wir Juden und so viele andere können Auschwitz nicht vergessen. Aber die Deutschen dürfen Auschwitz nicht vergessen. Sodass wir in Bezug auf unsere Kinder weiterhin vor dieser, man kann es nur so ausdrücken, paradoxen Situation stehen. Ich zitiere Aleida Aßmann, eine Erinnerungsforscherin aus Konstanz: Unsere Kinder haben nicht die Wahl, diese Erinnerung auszuschlagen und müssen sich doch frei für sie entscheiden. Zitat Ende. Denn das belegen alle wissenschaftlichen Untersuchungen, alle Studien. Eine Entscheidung unter einem pädagogischen Druck oder womöglich sogar noch unter einem Zwang würde sich absolut in das Gegenteil verkehren, was wir uns wünschen. Und eben unseren Kindern bei dieser möglichst freien Entscheidung behilflich zu sein. Das ist die wichtige, schwierige, aber auch sich lohnende pädagogische Aufgabe von uns Eltern, Großeltern, Lehrern, Pfarrern, ja von der Gesellschaft ganz allgemein. Und ich hoffe eben, dass das Buch hier auch so einen kleinen Beitrag dazu leistet. Nun zu den drei Kernfragen. Erste Frage. Was ist damals passiert? Also wenn man sich diesen Band hier anschaut, ist eigentlich klar, ich kann hier nur exemplarisch einige wenige Dinge andeuten. Über die Stigmatisierungen, die Demütigungen, die zunehmende Entrechtung und Ausgrenzung der Juden bis hin zu ihrer Deportation und Ermordung. Ich gehe in diesen Kapiteln chronologisch vor. Vor 1933 werden die unterschiedlichen Antisemitismusformen behandelt, unter denen die Juden damals zu leiden hatten. Also der wirtschaftliche Antisemitismus, der politisch-kulturelle Antisemitismus, der rassische Antisemitismus und auch der christliche Antisemitismus. Natürlich im Wissen, dass viele dieser Formen tief in die deutsche, ja in die europäische Geschichte hineinreichen. Und den christlichen Antijudaismus, den kann man quasi als einen Geburtsfehler des Christentums bezeichnen. Adolf Hitler hat in seinem Buch Mein Kampf einmal gesagt: Ich tue mit den Juden nichts, was nicht auch die christlichen Kirchen in ihrer jahrtausendealten Geschichte mit ihnen getan haben. Allerdings gründlicher. Erst in den letzten 50 Jahren hat ein Umdenken der christlichen Kirchen in Bezug auf das Judentum eingesetzt. Stichwort, Beispiel, Substitutionstheologie, Enterbungstheologie, also der Umgang der christlichen Kirchen mit dem alten Bund Gottes. Dann die Zeit von 1933 bis 1945. Hier werden die unterschiedlichen Gruppen in der nationalsozialistischen Gesellschaft behandelt. Also die Täter, Exzesstäter, kleine Täter, die Mitläufer, Aktive, Passive, die vielen Menschen, die weggesehen und geschwiegen haben, aber auch die Nutznießer. Und nach Götz Ali, einem noch lebenden Historiker, sind wir das damals ja mehr oder weniger alle gewesen. Und das Beispiel unserer bayerischen Studentin belegt das ja auch recht eindrucksvoll. Aber es wird auch gleich schon kritisch hinterfragt, ob diese strenge, starre, ja geradezu kategoriale Unterscheidung in so einzelne Menschengruppen, Tätergruppen, nicht vielleicht doch etwas zu virtuell, zu fiktiv ist, weil sie nämlich die Realität der damaligen nationalsozialistischen Gesellschaft nicht adäquat wiedergibt, wo doch alles miteinander verbunden war, wo doch alle mehr oder weniger dieser herrschenden Ideologie anheimgefallen waren und wo man allzu leicht von einer Gruppe in die andere, in die nächste, in die übernächste hinübergleiten, hinüberdriften konnte, manchmal ohne dass man es zu dem Zeitpunkt, als es bei einem persönlich geschah, überhaupt selbst bemerkte. Der sozialpsychologische Begriff hierfür ist dieses Shifting Baselines. Und der Autor, der hier etwas zu sagen hat, heißt Harald Welzer. Hochspannende Texte. Dann gibt es hier natürlich in dem Buch auch ein Kapitel über den Widerstand und auch ein großes Kapitel über die Opfer. Aber aus Zeitgründen kann ich das heute in diesem Vortrag nicht besprechen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass der Fokus der Behandlung in diesem Buch doch etwas mehr auf der Täterseite liegt. Und das hat seinen Grund darin, dass bei der Entstehung des Buches ich in einem engen E-Mail-Kontakt stand mit Professor Peter Pulzer, dem damaligen Leiter des Leo Beck-Institutes in London, und der hat mich doch eindringlich darauf hingewiesen, dass für ein deutsches Buch, von einem Deutschen herausgegeben, an ein deutsches Publikum gerichtet, natürlich die Auseinandersetzung mit den Tätern, die Pathologie der Täter, die sozialpsychologischen Hintergründe für die Taten. Dies alles muss aufgearbeitet und wenigstens zu einem kleinen Teil auch dargestellt werden. Es reicht für ein solches Buch eben nicht aus, wenn man sich hier einfühlsam, empathisch mit den Opfern und den Nachkommen der Opfer solidarisiert, ja geradezu identifiziert. Im Übrigen hätte er, Professor Pulser, nach dem Krieg in Deutschland oft das Gefühl gehabt, dass aus einem Volk von notorischen Antisemiten über Nacht ein Volk von unreflektierten Philosemiten geworden sei. Und Antisemitismus und ein solcher Philosemitismus wie damals waren für ihn immer zwei Seiten ein und derselben Medaille gewesen. Dann die unmittelbare Nachkriegszeit. Auch kein Ruhmesblatt in der deutschen Geschichte. Ich beginne mit einem Zitat von Heribert Brandtl aus der Süddeutschen Zeitung. Vom ersten Tag an standen in der jungen Bonner Bundesrepublik die Zeichen auf Pardonisierung, Amnestie und Integration. Nie mehr wieder seitdem hat Resozialisierung so einvernehmlich und so umfassend funktioniert. Die Nazirichter rissen sich das Hakenkreuz von der Robe und machten einfach weiter. Die Professoren tilgten die braunen Sätze aus ihren Büchern und blieben großenteils auf ihren Lehrstühlen oder kehrten bald zu ihnen zurück. Die Beamten hängten Adolf Hitler von der Wand, gelobten einem neuen Dienstherrn die alte Treue und verwalteten weiter. Der Tag der Befreiung war ein Tag der Befreiung von den Äußerlichkeiten des alten Regimes. Man streifte die alte braune Haut ab. Ende der 50er Jahre war fast die gesamte Funktionselite des Dritten Reiches wieder in gleichwertigen oder gar höheren Stellungen als in der Nazizeit. Mit anderen Worten, hier wurde verdrängt, verleugnet, verharmlost, beschwichtigt, unter dem Teppich gekehrt. Als Überschrift über dieses Kapitel könnte man auch schreiben, vom Verschwinden der Täter. Die Täter erklärten sich zu Verführten und die Mitläufer zu Opfern. Und das war so schlimm, dass der Ausspruch von Ralph Giordano, einem Hamburger Publizisten, Schriftsteller, wirklich gerechtfertigt erscheint. Er spricht von einer zweiten Schuld der Deutschen. Psychologisch ist das natürlich alles absolut zu verstehen. Nach so einem schrecklichen Ereignis wollte man nach vorne schauen, wollte etwas Neues aufbauen und sich nicht mit dieser bösen, schlimmen Vergangenheit auseinandersetzen müssen. Oder wie Richard von Weizsäcker es mal formulierte, sich wahrheitsgemäß erinnern tut weh. Aber diese ganzen Verdrängungen und Verleugnungen können wir natürlich heute nicht akzeptieren. Das können wir nicht durchgehen lassen. Das muss kritisiert werden, das muss aufgearbeitet werden und es ist auch kritisch aufgearbeitet worden. Vielleicht etwas spät, aber dann doch mit Macht begonnen von der Generation der 68er und dieser Generation fühle ich mich auch in diesem Punkt absolut zugehörig. Nun zur zweiten Kernfrage. Wie konnte das damals nur passieren? Und hier werden drei Erklärungsversuche angeboten. Einmal die historischen Wurzeln der Katastrophe, also ein Blick in unsere spezielle deutsche Vergangenheit. Dann die Frage, ob Auschwitz nicht auch ein allgemeines Phänomen der Moderne ist, also ein Blick in unsere ach so aufgeklärte Gegenwart. Und als drittes die sozialpsychologischen Hintergründe für die Taten. Also das, was anscheinend zeitlos Gültigkeit bei uns Menschen hat. Bei allen Menschen. Zunächst zur Geschichte. Die Historiker bezeichnen das immer ganz gerne mit dem Begriff des deutschen Sonderweges. Ich will das jetzt mal versuchen, so kurz wie möglich, stichwortartig zusammenzufassen. Zum Beispiel lutherische Obrigkeitshörigkeit. Die preußischen Pflicht- und Gehorsamstugenden, die Weltfremdheit des deutschen Idealismus und besonders eben auch der deutschen Romantik mit der Folge einer Politikferne der deutschen Geisteselite. Man fühlte sich mehr der Kultur zugehörig als der Politik, besonders wenn diese Politik in so einer westlich, angelsächsisch, parlamentarisch, demokratischen Form daherkam. Also das war für viele doch eine, Nietzsche hat es mal so formuliert, leere, lärmende Zankteufelei. Also wenn Politik, dann bitteschön nach dem sogenannten Führerprinzip. Das sei dem deutschen Wesen doch eher gemäß. So ähnlich hat es Otto Debelius, ein hochrangiger Kirchenführer, noch in der Weimarer Zeit einmal formuliert. Die bürgerliche Revolution 1848 scheiterte. Der preußische König wollte doch nicht vom, ich zitiere, demokratischen Pöbel der Paulskirche die Kaiserkrone aufs Haupt gesetzt bekommen, Zitat Ende. Sondern wenn überhaupt, dann von Gottes Gnaden. Und das waren ja nach der damaligen Lesart der herrschenden Eliten die Fürsten, denn sie waren ja in so einer hierarchisch gestuften, quasi göttlichen Seinsordnung die Statthalter Gottes auf Erden. Und das anfangs eben liberale Bürgertum feudalisierte sich, verjunkerte oder versank in ein kleinbürgerliches Spießertum. Ich erinnere nur an den Film Das Weiße Band und ließ sich dann im Imperialismus des wilhelminischen Zeitalters mit nationalistischen Größenwahnideen abspeisen. Und diese Größenwahnideen gab es zuhauf. Nur ein Beispiel. In Geheimverhandlungen zwischen der Militärführung und Kaiser Wilhelm II. Sollte sich Deutschland nach einem gewonnenen Krieg, und alles arbeitete auf diesen Krieg hin, ausdehnen bis zum Ärmelkanal. Und der Krieg kam wie gewünscht, aber mit einem anderen Ergebnis. Versailler Vertrag, Weimarer Republik, Weltwirtschaftskrise, Reparationszahlung, Dolchstoßlegende, das alles kennen wir. Ich muss das aus Zeitgründen auch hier abbrechen. Zwei Dinge sind jedoch noch wichtig zu erwähnen. Einmal die Feststellung, dass in der Weimarer Zeit in Deutschland die Demokratie nie richtig angekommen ist. Richtig angekommen heißt nicht im Herzen der Bevölkerung, der einfachen Bevölkerung und auch nicht der Herrschenden. Und das Zweite, dass bei all diesen historischen Erklärungsversuchen wir nicht einen Fehler machen dürfen. Und darauf hat uns Hannah Arendt immer schon hingewiesen, dass hier nämlich eine Relativierung der absoluten und individuellen Schuld des Einzelnen stattfindet. Nach dem Motto, das ist unsere Geschichte, so sind wir erzogen, so sind wir geprägt worden. Letztlich ist alles Schicksal, wir können nichts dazu, wir sind unschuldig. Die Antwort hierauf mal etwas pathetischer formuliert. Ich zitiere den kürzlich verstorbenen Religionspädagogen Karl Ernst Nipko aus Tübingen. Das anthropologische Konzept der Aufklärung, dass der Mensch aufgerufen ist, sich aus seiner, nach Kant, selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien und dies auch kann und in Freiheit und Verantwortung für sich selbst und für eine humane Umwelt eintreten kann. Dieses Konzept der Aufklärung darf nicht fallen gelassen werden. Zitat Ende. Ja, und wer verantwortlich handeln kann, ist eben auch schuldfähig. Oder wie Richard von Weizsäcker es mal formuliert hat, wir sind verantwortlich für das, was wir getan haben und mitverantwortlich für das, was wir haben geschehen lassen. Und das gilt für damals, aber auch für heute. Der zweite Erklärungsversuch ist die Frage, ob Auschwitz nicht ein Phänomen, ja vielleicht sogar ein Projekt der Moderne ist, wie es Sigmund Baumann mal formulierte, wo sich erstmals eben die Pathologie unserer modernen Zivilisation so extrem und auf so erschreckende Weise gezeigt hat. Wenn dem so ist, was wird dann alles in Zukunft noch auf uns zukommen? Und die Moderne war überall hineinverwickelt. Einmal in die wissenschaftliche, wir würden heute sagen pseudowissenschaftliche Erscheinungsform von Rassismus und Biologismus. Also alles das, was sich aus dem Darwinismus entwickelte und innerhalb von wenigen Jahrzehnten über ganz Europa, aber besonders über Deutschland sich ergoss. Von der Ungleichheit der Rassen lesen wir hier. Vom Untermenschentum. Von unwertem Leben, was ausgemerzt werden muss. Also hier haben die Eliten, die Naturwissenschaftler, wir Ärzte, Biologen, aber auch die Geisteswissenschaftler, Philosophen, Theologen, Pädagogen und auch die Publizisten große Schuld auf sich geladen, dass sie das alles so unreflektiert, unkritisch übernommen haben und dann die Massen, die gierig auf solche menschenverachtenden Ideologien gewartet haben, damit fütterten. Verbrüderung zwischen Mob und Elite. So wird Hannah Arendt diese Beziehung sehr viel später einmal nennen. Und die Moderne war auch präsent im bürokratischen Staat. Dieses, nach Max Weber, stahlharte Gehäuse der Bürokratie, das in der Nazizeit für ein effizientes Töten sorgte. Allein die Deportationszüge, die Vernichtungszüge, das war nach damaligen bürokratischen Kriterien eine große Leistung. Aber wie ein solcher perfider Bürokratismus sich im ganz Kleinen auswirken konnte, das will ich jetzt noch mal kurz an einem Beispiel aus dem Buch verdeutlichen. Es geht um eine sogenannte jüdische Kennkarte 07479, ausgestellt am 11.10.1941 im Finanzamt Köln vor der Deportation und anschließend Ermordung des kleinen jüdischen Mädchens Ursel Hanauer. Die Enteignung. Ein Regenmantel, ein Schuhmantel, ein besserer Mantel, 4 gute Sommerkleidchen, mehrere Schulkleidchen und Blüschen, 2 Pullover, 10 Taschentücher, ein Winterhut, ein Sommerhut, 3 Paar Schuhe, davon ein Paar alt, 4 Leibchen, 4 Schlafanzüge, 4 Kombinationen, 6 Höschen, 6 bunte Schürzen, 5 weiße Schürzen, 5 Paar lange Strümpfe, 4 Paar Söckchen, 4 Paar Kniestrümpfe, 2 Paar Winterhandschuhe, eine Handtasche, ein Brotbeutel, eine Schulmappe und ein Tornister. Es wurde alles bürokratisch penibel dokumentiert, was diesem kleinen Mädchen geraubt wurde. Es fehlt in dieser Zusammenstellung eigentlich nur ihr Spielzeug. Und die Moderne zeigte sich auch in dieser Technik- und Wissenschaftsfreundlichkeit der Nazis. Beispiel: Entwicklung, Herstellung, Anwendung von Zyklon B, des Giftgases. Auf jeder Stufe waren hochkarätige Ingenieure, Techniker, Wissenschaftler aufs Engste mit Nazi-Größen verbandelt. Und so ist der Ausspruch von Bertolt Brecht hier wirklich absolut gerechtfertigt. Er sagt: Wissenschaftler sind Zwerge, die man für alles mieten kann. Innerhalb von wenigen Monaten wurden 100.000, ja Millionen von Menschen sauber, ordentlich, technisch perfekt eliminiert. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von einem erstmals in der Geschichte aufgetretenen industriellen Töten oder, wie Günther Anders es einmal zynisch formuliert hat, von Schlachthöfen der Moderne. Der Mensch musste lediglich zum Untermenschen und damit eben faktisch zum Nichtmenschen deklariert werden, und dann erfolgte das Muster seiner Entsorgung, ein Muster, wie wir seit etwas über 100 Jahren eben in unseren modernen Industriegesellschaften schon kennen, nämlich im Umgang mit unseren allernächsten nichtmenschlichen Verwandten, den Tieren. Und das Schreckliche, aber in seiner inneren, kruden Logik eigentlich konsequente ist, dass diese Menschen, die da ihren Dienst taten, sich überhaupt keiner Schuld bewusst waren. Hannah Arendt spricht in diesem Zusammenhang von einer Banalität des Bösen und wurde wegen dieses Ausdrucks, in meinen Augen zu Unrecht, heftig kritisiert. Wenn diese Menschen dann abends, nachdem sie den Vollzug der verordneten Arbeit gemeldet hatten, dann noch ein bisschen Zeit hatten und vielleicht eine akademische, eine humanistische Bildung genossen hatten, dann war es ohne weiteres möglich, dass sie Rilke-Gedichte lesen konnten, sich über Goethe und Schiller auseinandersetzten, vielleicht, wenn es irgendwo im Krieg auch noch möglich war, auch mal ins Theater gingen oder einfach nur das Bachsche Weihnachtsoratorium hörten. Und das ist doch schrecklich, wenn derselbe Mensch morgens morden kann und abends sich hochgebildet mit schöngeistigen Dingen beschäftigen kann. Warum überhaupt noch bilden? Warum erziehen? Warum unsere Kinder zum Lesen anleiten, wenn so etwas möglich ist? Also hier muss das Bildungskonzept der damaligen Zeit, aber ich meine ganz generell, jedes Bildungskonzept muss immer wieder kritisch hinterfragt werden. Und die Frage für heute lautet, ob unser heutiges Bildungskonzept, diese Kompetenzorientierung, diese Output-Orientierung, dieses Learning, Teaching to the Test, dieses Fit-Machen für den Markt, diese marktkonforme Bildung, an deren Ende der Homo economicus steht, ob eine solche Bildung unsere Kinder befähigt. Und das ist der Lackmustest für eine humane Bildung. Solche Gefahren wie damals oder ähnliche Gefahren zu erkennen, rechtzeitig zu erkennen und dann eben aber auch den Mut, die Kraft, die moralische und emotionale Autonomie zu haben, hier Widerstand zu leisten. Dazu wieder ein Zitat. Der Direktor eines Gymnasiums pflegt zu Beginn eines jeden Schuljahres an die Lehrer seiner Schule Folgendes zu schreiben. Liebe Kollegin, lieber Kollege, ich habe das Konzentrationslager überlebt. Meine Augen haben gesehen, was kein Mensch je sehen sollte. Gaskammern von gebildeten Ingenieuren erbaut. Kinder von Ärzten vergiftet, die wussten, was sie taten. Säuglinge von erfahrenen Pflegerinnen getötet. Frauen und Kinder von Menschen getötet und verbrannt, die das Abitur bestanden und die Universität abgeschlossen hatten. Deshalb misstraue ich der Bildung. Mein Anliegen ist, helft euren Schülern, Menschen zu werden. Das Ergebnis eurer Mühen dürfen nicht wohlerzogene Monster sein, qualifizierte Psychopathen, gebildete Eichmanns. Lesen, Schreiben, Rechnen sind unwichtig, wenn sie nicht dazu dienen, unsere Kinder zu mehr Menschlichkeit hinzuführen. Der dritte Erklärungsversuch sind dann die sozialpsychologischen Hintergründe, also das, was unter dieser Patina der Zivilisation hervorkommt. Wir stoßen hier nämlich auf einen absolut widersprüchlichen und zutiefst irritierenden sozialpsychologischen Befund. Es gab nämlich damals in Deutschland eigentlich nur wenige Menschen, die die späteren Verbrechen wirklich aus ganzem Herzen bejahten. Aber auf der anderen Seite war ein Großteil von ihnen absolut bereit, sie dennoch auszuführen. Und Hannah Arendt folgert daraus, es ist dämonisch, dass diese Menschen nicht dämonisch waren. Dazu wieder ein Zitat. Das ist der Auszug aus einem Brief eines SS-Soldaten in Russland vom 27.09.42 an Frau und Kinder in Deutschland. Meine Stimmung ist wie gesagt düster. Ich muss mich erst selbst überwinden. Der Anblick der Toten, darunter Frauen und Kinder, ist auch nicht aufmunternd. Es gibt in Russland, soweit der deutsche Soldat ist, keine Juden mehr. Du kannst dir vorstellen, dass ich erst einige Zeit benötigte, um dies zu überwinden. So schön ist das alles gar nicht. Unser Dienst verlangt es, dass wir gut essen und trinken, sonst gehen unsere Nerven durch. Hier ändern sich die Menschen. Blut kann man dann schon bald sehen. Nur Blutwurst ist bei uns nicht beliebt. Über die Schießerei habe ich dir schon berichtet, dass ich auch hier nicht versagen durfte. Ihr könnt aber Vertrauen auf euren Papa haben. Er denkt stets an euch und schießt nicht über das Maß hinaus.
Sind die Kinder immer schön artig? Lernt Muckerle auch gut? Macht Volkmann nicht mehr das Bettchen nass? Wie steht es mit dem Händewaschen und Zähneputzen? Nur nicht liederlich werden. Die fremden Völker merken sofort, wo eine Schwäche vorhanden ist. Bei kleinen Dingen fängt es an und mit großen hört es auf. Auch hier an sich arbeiten und aufpassen. Wenn nur nicht die dummen Gedanken über die Tätigkeit von uns hier im Lande wären, wäre der Einsatz hier für mich wunderschön. Der Ausdruck dumme Gedanken ist eigentlich auch nicht zutreffend. Es ist vielmehr eine Schwäche, keine toten Menschen sehen zu können, die man am besten dadurch überwindet, dass man öfters hingeht. Dann wird es zur Gewohnheit. Dieser Mensch war SS-Obersturmführer des Sonderkommandos 4a, welches bis Januar 1942 ca. 60.000 Juden ermordete. Was heißt das für heute?
Was lernen wir daraus? Es ist schon schrecklich genug, erkennen zu müssen, dass es unsere Großeltern, Urgroßeltern, Eltern waren, die solche Verbrechen ausgeführt haben. Aber genauso schrecklich ist die Erkenntnis, dass anscheinend fast ein jeder von uns heute sie auch ausführen könnte. So sieht es jedenfalls Sigmund Baumann, jüdisch-polnischer Soziologe, der in England lebt. Und so fragen wir mit Georg Büchner, was ist das, was in uns lügt, mordet, betrügt und stiehlt? Oder weiter gefragt, was lauert da in unserem seelischen Untergrund? Aber es ist eben nicht nur der individuelle seelische Untergrund, wo Freud bei einem jeden von uns die bösen Gelüste vermutet, sondern es ist oft eben auch ein gesellschaftlicher, ein sozialer Hintergrund, der sogenannte, nach Arno Grün, soziale Charakter des Bösen, wo wir in unseren Gesellschaften allzu häufig solche verzerrten kollektiven Vorstellungen, Hegemonialideologien, Wahnideen haben, ebenso einen pathologischen Zeitgeist, der uns prägt, auch heute, und dann eben auf so erschreckende Weise wie damals manipulieren konnte. Und konkret geht es dann in diesem Kapitel um zwei für mich persönlich eben besonders wichtige Aspekte. Einmal ganz allgemein um unser Verhältnis zu Autoritäten. Dass wir uns hier nämlich allzu leicht schuldhaft selbst entmündigen. Ein typisches Beispiel ist das Milgram-Experiment, wo der Einzelne gegenüber einer vermeintlichen Autorität in einer zugegebenermaßen Krisensituation seine moralische Autonomie verliert, abstreift, beiseite legt und dann eben Dinge tut, die er unter normalen Bedingungen mit seinem Gewissen nie vereinbaren könnte. Und auf der anderen Seite geht es um unser Verhalten in Gruppen. Also hier kann ein enormer Gruppendruck auftreten. Wir kennen das aus unserer Kindheit, aus unserer Jugendzeit, aber wir können in solchen Gruppen eben auch unsere Vorurteile abreagieren. Wir dürfen, wie Mitchell es mal formulierte, mit den Wölfen heulen und wir versuchen unsere innere Triebspannung, unseren inneren Unfrieden, unsere inneren Ängste eben dadurch zu besänftigen, dass wir all das Böse, all das Schlechte auf einen äußeren Feind, auf ein äußeres Feindbild projizieren. Den anderen, den Fremden, den Ausgestoßenen, den Sündenbock, das Opfer, eben das für uns Böse schlechthin. Oder wie Nelly Sachs es immer formulierte, fragend, was ist das andere, auf das ihr Steine werft? Und dieses andere war eben damals der Jude, der ewige Jude, der slawische Untermensch, der Homosexuelle, der Kommunist, der Zigeuner, der Obdachlose, der psychisch Kranke, der Behinderte. Und weil dies anscheinend anthropologische Konstanten sind, die zeitlos, evolutionär, das heißt verhaltensbiologisch in uns angelegt sind. Nämlich diese ganz banale Unterscheidung in wir und die anderen. Wobei wir aber auch immer die Guten sind. Müssen wir uns für heute fragen, wer sind denn heute wieder die anderen? Wer ist denn heute wieder die andere Gruppe? Meist eine Minoritätsgruppe oder aber auch eine größere Gruppe innerhalb der Gesellschaft, aber auch Gruppen außerhalb der Gesellschaft, also ein anderes Land, ein anderes Volk, ein anderer Staat. Kurz eine Gruppe, auf die wir wieder unseren Hass und unseren Unfrieden projizieren. Und wir sollten uns in diesem Zusammenhang an die mahnenden Worte von Fritz Bauer erinnern. Fritz Bauer, hessischer Generalstaatsanwalt, Sozialdemokrat, Jude, der vor genau 50 Jahren in Frankfurt die Auschwitz-Prozesse gegen einen enormen Widerstand initiierte. Wenn ich aus meinem Schreibzimmer trete, betrete ich Feindesland, soll er mal gesagt haben. Und über seinem Schreibtisch stand folgender Spruch. Nichts ist Vergangenheit, alles ist Gegenwart und kann wieder Zukunft werden. Und die letzte Kernfrage lautet nun folgerichtig konsequenterweise, was können wir tun, dass sich so etwas nicht noch einmal wiederholt? Oder anknüpfend an das gerade eben Gesagte, wie können wir uns vor uns selbst schützen? Und da hat Reinhold Niebuhr, ein deutsch-amerikanischer Theologe, mal einen schönen Satz gesagt. Ich kann den leider jetzt nur sinngemäß wiedergeben. Die Fähigkeit des Menschen, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Brüderlichkeit, Solidarität, das alles zu denken und für sich und seine Mitmenschen zu wollen und ihnen nicht nur notgedrungen zuzugestehen, das macht Demokratie möglich. Und die Neigung des Menschen, alle diese guten Vorsätze, diese Ideale aus egoistischen oder was weiß ich für Gründen wieder abzubauen, beiseite zu schieben, nicht mehr wahrhaben zu wollen, ja zu bekämpfen, zu zerstören, das macht Demokratie absolut notwendig. Mit anderen Worten, wir brauchen als Schutz vor uns selbst eine Stärkung unserer demokratischen Strukturen. Mehr Demokratie wagen, hat Willy Brandt es einmal genannt. Demokratieabbau verhindern. Viele sprechen heute in unserem neoliberalen Zeitalter schon von einer Postdemokratie, einer Fassadendemokratie. Demokratiedefizite erkennen, zum Beispiel im EU-Bereich, im Finanz- und Bankensektor, generell in der Wirtschaft. Dieses TTIP-Abkommen zum Beispiel, aber auch in der Politik. Es gibt viele Beispiele. Aber wir müssen auch wissen, dass die demokratischen Strukturen alleine uns nicht retten werden. Der demokratische Staat lebt nämlich von Voraussetzungen, die über seine Strukturen, seine Institutionen nicht garantieren kann. Und eine entscheidende Voraussetzung ist eben der freie, mündige Bürger, der Staatsbürger, der sich eben aber auch einsetzt für eine freie, offene, das heißt pluralistische und tolerante Gesellschaft. Und Pluralismus meint in diesem Zusammenhang, wir müssen einsehen, dass in unseren modernen Industriegesellschaften, aber eigentlich gilt es für fast alle Gesellschaften, es einfach unterschiedliche Ethnien gibt, unterschiedliche Religionsgemeinschaften, die unterschiedlichsten kulturellen Ausrichtungen, allein zwischen Jugendlichen und alten Menschen. Und manchmal sogar unterschiedliche Sprachen. Und dieses Gerede hier in Deutschland von einer deutschen Leitkultur, manchmal so ideologisch verbrämt als christlich-jüdische Leitkultur, auf einmal soll das Judentum wieder mitmachen dürfen. Und Sie müssen mal beobachten, bei solchen Diskussionen geht es dann meistens gegen den Islam. Also ein solches Gerede ist unter diesem Aspekt nicht mehr auszuhalten. Wenn uns etwas leiten soll, und ich meine leiten muss, wir brauchen in unserer Gesellschaft absolut verbindliche Werte, dann sind es die Werte unserer Verfassung und unseres demokratischen Rechtsstaates. Und die Bewahrung dieser Werte sollte uns allen, egal ob Christen, Muslime, Juden oder Atheisten, wirklich am Herzen liegen. Und der Lackmustest für Toleranz ist der Umgang mit Minderheiten. Und in jeder Gesellschaft gibt es Minderheiten. Die unterschiedlichsten Minderheiten. Egal ob Deutschland, England, Frankreich, USA, Russland, Syrien, Irak, aber auch Israel. Wenn sich hier dieses Virus der Ungleichheit, der ungleichen Behandlung einnistet, die Sozialpsychologen sprechen in diesem Zusammenhang von einer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Also, wenn eine solche gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in einer Gesellschaft Fuß fasst, und es ist eigentlich egal, auf welche Gruppe sich der Fokus dann mal wieder gerade richtet, in Deutschland sind es im Augenblick bei uns die Muslime und die Asylanten, dann herrscht ein Klima der Abgrenzung, dann der Ausgrenzung, und wenn man dann als Gesellschaft nicht gegensteuert, ich versichere Ihnen, Sie wissen das auch, irgendwann treten wieder Tote auf. Und das sind wir. Leider auch wieder in Europa. In Ungarn mit den Sinti und Roma und auch in Deutschland. Ich will jetzt gar nicht auf die Versäumnisse bei der Bekämpfung und Aufarbeitung der Zwickauer Morde eingehen. Was wirklich positiv war, das einzig Positive in meinen Augen, dass der Bundestag doch relativ schnell und einstimmig eine Entschließung verabschiedet hat. Und in dieser Entschließung gab es einen kleinen schönen Nebensatz. Den sollten wir uns heute Nachmittag merken, mit nach Hause nehmen. Und dieser Satz heißt es von Adorno: Ohne Angst verschieden sein. Ich komme zum Schluss. Das ganze Konzept der Demokratie steht und fällt eben auch mit unserem zivilgesellschaftlichen Engagement. Sozialer Mut, Zivilcourage, das ist gefordert und das hat auch der Bundespräsident wieder in seiner Ansprache zum 20. Juli angemahnt. Und für Hannah Arendt ist es dieses Wagnis der Öffentlichkeit, wie sie es nennt. Sie sagt, gewonnen wird die Humanität, die Demokratie, die Menschlichkeit nie in der Einsamkeit, nie im Privaten, nie im Studierstübchen, sondern immer nur dann, wenn der Einzelne mit seiner Kritik, mit seiner ganzen Person, mit seinem Leben sich in das Wagnis der Öffentlichkeit begibt. Und was sie damit meint, möchte ich zu guter Letzt noch in einer ganz kleinen Geschichte aus dem Buch verdeutlichen. Das jüdische Ehepaar Langer lernte sich nach dem Krieg in einem Waisenhaus in Krakau kennen und wanderte 1950 nach Israel aus. 40 Jahre später zogen sie zu ihrem in Deutschland, in Tübingen lebenden Sohn. Und jetzt erzählt die Familie. Gerade waren wir in Deutschland angekommen und natürlich hatten wir es gesehen. Das Hakenkreuz, groß und hässlich, gepinselt an die Wand des Supermarktes. Wir waren schockiert und wie gelähmt. Nachts sind wir dann losgezogen, mit Sprühflaschen in der Handtasche, weil wir es zu Hause nicht mehr ertragen konnten. Doch als wir am Supermarkt ankamen, strahlte uns eine Sonne entgegen. Jemand anderes hatte es bereits erledigt. Wir waren glücklich. Ich danke Ihnen.